Info. Themenabend.
Hallo, mein Name ist Andreas Kuhnt. Ich begrüße Sie zum Themenabend hier auf NDR Info. Und in den nächsten 90 Minuten müssen wir uns mit den wiederholten Atomwaffentests von Nordkorea beschäftigen. Wenn auch gefühlt weit weg, bedrohen diese Tests oder sind es eigentlich auch schon Bombendrohungen massiv den Weltfrieden? Die USA reagieren noch mit verbalen Attacken in Richtung Kim Jong-un. Heute gab es sogar mal ein bisschen versöhnliche Töne. Donald Trump hat gesagt, der militärische Mittel sei nicht erste Wahl. Man setze durchaus noch auf weitere Gespräche. Aber trotz alledem wollen die UN und die EU über neue Sanktionen beraten. Und irgendwie scheint sich diese Eskalationsspirale immer schneller zu drehen in den vergangenen Tagen. UN-Generalsekretär Guterres hat die jetzige Entwicklung schon mit der Situation vor dem Ersten Weltkrieg verglichen. Und das klingt wahrlich dramatisch. Wir fragen deshalb, Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft darauf reagieren? Zunächst diskutieren wir diese Situation hier im Forum bis 21 Uhr mit unseren Gästen, versuchen auch zu erklären, wie es zu der heutigen Lage überhaupt kommen konnte. Und ab 21.05 Uhr sind Sie dann in der Redezeit eingeladen, Ihre Meinung zu sagen, Ihre Fragen zu stellen. Und hier ist schon mal die Telefonnummer, die Sie wie immer kostenlos nutzen können. Das ist die 08000-4417-77 08000-4417-77. Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft darauf reagieren? Dr. Uwe Schmelter ist Vizepräsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft und ehemaliger Regionalleiter des Goethe-Instituts in Ostasien. Schönen guten Abend, Herr Dr. Schmelter.
Guten Abend, Herr Kuhnt.
Können Sie uns mal historisch einordnen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass ein kleines Land wie Nordkorea mittlerweile den Weltfrieden derart massiv bedroht?
Im Augenblick haben wir natürlich ein Hochfahren einer Krise, die wir in der Essenz allerdings auch nicht zum allerersten Mal erleben. Nordkorea hat sich bereits 2011 zur Atommacht erklärt. Dem vorausgegangen ist ein Nuklearprogramm, das auch seit den 90er Jahren schon läuft. Es ist auch als solches in der Verfassung des Staates festgeschrieben, als eines der Staatsziele. Also so ganz unvorbereitet ist die Welt nicht darauf gestoßen worden, dass Nordkorea anstrebt, eine Atommacht zu sein. Und zurzeit, das ist natürlich richtig, in den letzten Jahren, spätestens seit 2006, dem ersten Nukleartest in Nordkorea, fährt Nordkorea massiv sein Atomprogramm hoch. Man darf aber auch daran erinnern, dass es in den Jahren 1998 bis 2004 durchaus das Gegenteil getan hat und sehr kooperativ war in der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien im Rahmen des sogenannten KEDO-Abkommens, als es darum ging, dass die USA den Nordkoreanern zugesichert hatten, ihnen innerhalb von 10 Jahren 2 leistungsstarke Leichtwasserreaktoren zu bauen, die dann nie gebaut worden sind. Und als das klar wurde, dass die auch nie gebaut werden, hat Nordkorea 2004 sein Nuklearprogramm erstmal wieder hochgefahren. Und seitdem steuern wir auf die Situation zu, die wir heute haben.
Mhm. Professor Eberhard Sandschneider ist Ostasien-Experte der Freien Universität Berlin. Ihnen auch erstmal guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, müssen wir dann Nordkorea möglicherweise verstehen, angesichts dieser Entwicklung, dass man da vielleicht tatsächlich enttäuscht ist, nicht nur das Regime, von dem man ja als Außenstehender annehmen könnte, da ist jemand am Werk, der nicht so ganz zurechnungsfähig scheint. Ist es tatsächlich so, dass dieses Nordkorea ein Land ist, das enttäuscht wurde vom Westen, von der Weltgemeinschaft und deswegen gesagt hat, wir müssen Zeichen setzen?
Also verstehen heißt ja nicht Verständnis haben. Mhm. Verstehen müssen wir Nordkorea schon. Und wenn man zu dem, was Herr Schmelter gerade gesagt hat, noch das berühmte Datum bis 20. Januar 2002 hinzufügt, dann bekommt man ein Verständnis, warum dieses Atomprogramm mittlerweile eine solche Provokation nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Weltgemeinschaft ist. An dem Tag hat der damalige amerikanische Präsident George W. Bush seine erste State of the Union Address nach den Anschlägen des 11. September gehalten und den berühmten Begriff der Achse des Bösen geprägt und 3 Länder darauf gesetzt. Iran, Irak und Nordkorea. Das war ein Zufallszuruf Anfang Januar im Kreise seiner Redenschreiber. Mhm. So ist Nordkorea da gelandet und das Land hat sich sehr genau angeschaut, wie die Schwierigkeiten des Iran sind, was mit dem Irak passiert ist. Und vielleicht kann man das Verständnis dadurch zum Ausdruck bringen, dass man sagt, aus nordkoreanischer Sicht gilt eine einfache Regel, auch mit Blick auf Libyen, auch mit Blick auf die Ukraine. Das sind zwei Staaten, die auf atomare Strategien verzichtet haben oder ihre Waffen abgegeben haben, wie die Ukraine. In beiden Fällen denkt man im nordkoreanischen in der nordkoreanischen Perspektive so, die Vereinigten Staaten greifen jedes Land der Welt an, aber sie haben bislang noch nie ein nuklear bewaffnetes Land angegriffen. Daraus entsteht eine relativ leicht nachvollziehbare Dynamik, die die Führung in Nordkorea dazu bringt, an diesem Programm festzuhalten. Sicherheit und Stabilität des Regimes sind innenpolitisch das überragende Ziel und außenpolitisch braucht es dieses Feindbild USA und die Nuklearstrategie dafür.
Udo Schmidt, ARD-Hörfunk-Korrespondent in New York. Auch Ihnen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Auch wenn es bei Ihnen wahrscheinlich jetzt noch Nachmittag ist. Aber die Frage, die sich ja gerade so aufdrängt, ist, hat die Weltgemeinschaft in den letzten Jahren da irgendwie zugeguckt und hat das nicht ernst genommen? Wie konnte das aus Ihrer Sicht als Beobachter der UN so weit kommen, dass tatsächlich dieses Nuklearprogramm, dieses Atomprogramm so eskaliert ist, ohne dass die Weltgemeinschaft, die ja sonst immer Abrüstung hier, Abrüstung dort propagiert, reagiert hat?
Naja, die Weltgemeinschaft propagiert, Sie haben es eben gesagt. Und die Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat haben ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir erleben im Moment ja gerade Dringlichkeitssitzungen des Sicherheitsrates geradezu im Wochentakt, also vergangenen Montag wegen des Wasserstoffbombentests, vergangene Woche wegen des Raketentests über Japan hinweg und kommenden Montag höchstwahrscheinlich wieder, wenn dann eine neue UN-Resolution aus der Feder der USA vorgelegt wird. Man reagiert also permanent. Man war jetzt mehrfach einstimmig in der Verurteilung Nordkoreas. Es sind schärfste Sanktionen gegen Nordkorea ja schon beschlossen worden. Nordkorea ist um ein Drittel der Devisen gebracht worden. Allein, und das ist ja das Problem dabei, es hat wenig geholfen. Wir sehen nicht, dass Kim Jong-un darauf reagiert.
Und was können denn aus Ihrer Sicht jetzt die wirklichen Antworten sein? Kann man dieses Atomprogramm überhaupt noch real stoppen oder muss man zur Kenntnis nehmen, wie es ja heute auch teilweise schon zu lesen war von führenden Politikern auf unterschiedlichen Ebenen, die gesagt haben, wir müssen das jetzt zur Kenntnis nehmen. Das ist zwar vielleicht noch keine Atommacht, aber es wird in Kürze eine sein und dann müssen wir eben tatsächlich Auge in Auge mit denen ganz anders umgehen. Ist das die einzige Chance jetzt noch?
Das ist zumindest ein Weg, Gespräche zu führen. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat sich ja gestern auch als Vermittler angeboten, vor der Kriegsgefahr gewarnt. Und das heißt auch, man muss miteinander reden, man muss kommunizieren, direkte Gespräche eventuell führen. Und das heißt, und das tut weh natürlich, das heißt anzuerkennen, dass Nordkorea über Atomwaffen verfügt und diese einsetzen könnte. Das heißt, auf einer Augenhöhe miteinander zu sprechen, die man bisher immer vermeiden wollte, das war und ist auch vernünftig. Ich denke aber, das wird sich nicht vermeiden lassen. Das wird hinter verschlossenen Türen ja auch bereits in Washington diskutiert.
Ewald Sandschneider, ist das dann möglicherweise eine offene Tür, durch die auch ganz andere Länder dann irgendwann gehen können? Weil es gab ja heute auch schon Stimmen von Außenminister Gabriel, der gesagt hat, also wir müssen das verhindern, dass es so weit kommt. Denn wenn wir erstmal diese Tür aufgemacht haben, wenn wir das einmal zugelassen haben, dann könnte die Welt noch instabiler werden, weil das nicht die einzige Macht sein wird, die sich dann derart verhält.
Ja, das ist selbstverständlich eines der Dilemmata, in dem auch die amerikanische Außenpolitik steckt. Man will natürlich den Eindruck vermeiden, dass man mit nuklearer Drohung politische Ziele erreichen kann und mit der Verweigerung von Kooperationen diese Ziele dann auch realisieren kann. Das lädt natürlich den ein oder anderen problematischen Staat der derzeitigen Weltgemeinschaft dazu ein, Ähnliches zu tun. Das ist eines der Dilemmata, in dem die amerikanische Außenpolitik, vielleicht auch die Vereinten Nationen stecken. Natürlich muss man gleichzeitig in großer Deutlichkeit dazu sagen, Herr Schmelter hat ja schon die Länge des Konfliktes in der historischen Perspektive angesprochen. Alle Sanktionen werden zu nichts führen, wenn die nordkoreanische Regierung bereit ist, an ihrem Programm festzuhalten. Man kann Staaten letztlich nicht zur Kooperation zwingen, es sei denn, man hat die militärischen Möglichkeiten und setzt diese auch ein. Das will keiner, weil die Risiken nicht zuletzt für Südkorea unkalkulierbar wären. Niemand möchte Hunderttausende von Toten in Kauf nehmen. Aber die Sanktionspolitik, die wir bislang betrieben haben, ist eigentlich eine Schönwetterpolitik, die nichts bewirken wird, die auch bei noch verschärften Sanktionen nichts weiter bewirken wird. Sanktionen sind insoweit ein Ausdruck der Hilflosigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber einem nicht kooperationsbereiten Staat.
Würden Sie Wladimir Putin da in seiner Meinung dann unterstützen, der gesagt hat, also weitere Sanktionen sind sinnlos, wir müssen jetzt endlich an den Verhandlungstisch?
Insoweit hat Wladimir Putin recht, aber Wladimir Putin spielt natürlich ein etwas anderes Spiel. Er spielt das Spiel des Dabeiseinwollens. Er möchte mitmischen, er möchte diese Situation auch ein wenig nutzen, um die Vereinigten Staaten ein Stück weit vorzuführen. Ein anderes Land, das wir noch nicht angesprochen haben, ist China, das in einer ähnlichen außenpolitischen Strategiefalle steckt wie die Vereinigten Staaten mit umgekehrten Vorzeichen. Die wollen den Zusammenbruch Nordkoreas selbstverständlich verhindern. Amerikanische Truppen am Grenzfluss Yalu, das ist nicht im chinesischen Interesse. Sie wollen aber auch verhindern, dass es zu einer Rüstungsspirale in Nordostasien kommt, wo Japan, wo Südkorea auch auf eine nukleare Gegenstrategie setzen, um sich vor Nordkorea zu schützen. Auch das ist nicht im chinesischen Interesse. Alle sitzen in einer gleichermaßen gebauten außenpolitischen Falle.
Uwe Schmelter, kommen wir nochmal zu diesen Sanktionen, die jetzt schon seit einigen Jahren laufen und die offensichtlich ja nun nicht dazu geführt haben, dass das Land geschwächt wird. Man liest ja aber immer als Außenstehender über Nordkorea, dass es den Menschen dort schlecht geht, dass die Bevölkerung hungert, dass auch jetzt wahrscheinlich für den nächsten Winter schon wieder ein neues Notprogramm aufgelegt werden muss, dass da die Menschen schon wieder vorbereitet werden auf Einschnitte. Gibt es denn in diesem Land überhaupt keine Bevölkerung oder eine Opposition, die sagt, das lassen wir uns hier nicht bieten, wir müssen auch mal mit unserem Regime, mit unserem Diktator diskutieren. Ich meine, Diktator, dann lassen Sie ja in der Regel nicht mit sich diskutieren, aber gibt es da überhaupt eine Opposition? Sie kennen das Land ja.
Um bei dem Stichwort Sanktionen zu beginnen. Ich bin Herrn Sandschneider sehr dankbar, dass er hier klipp und klar gesagt hat, was längst auch Meinung aller Experten ist. Wir haben gesehen, Sanktionen haben nichts gebracht. Und dieses nicht erst seit kurzem. Nordkorea lebt seit über 30 Jahren mit Sanktionen in der einen oder anderen Form. Und auch seit 2008, als die verschärften UN-Sanktionen einsetzten, die jetzt nun noch einmal verschärft worden, auch bei der letzten Sitzung des UN-Sicherheitsrates wurden Sanktionen immer als die Ultima Ratio betrachtet, mit dem Ziel, somit Nordkorea an den Verhandlungstisch zu bekommen. Das wird so nicht funktionieren. Wir verzeichnen seit dem Einsetzen der Sanktionen seit 2008, das heißt seit knapp 10 Jahren, ein deutliches wirtschaftliches Wachstum, ein nennenswertes Wachstum des Bruttosozialproduktes, und zwar in nachhaltiger Form, und damit bin ich beim zweiten Teil Ihrer Frage, dass Nordkorea ein Land von Hungernden und Sterbenden ist. Dieses Bild hat sich festgesetzt nach einer in der Tat desaströsen Hungerkatastrophe 1997, 1998, als aber auch die Weltgemeinschaft dem Land geholfen hat. Dies ist längst überwunden. Auch die Experten der zahlreich vertretenen Experten in Nordkorea der Weltgesundheitsorganisation bestätigen längst, dass es dieses Hungerbild schon seit langem nicht mehr gibt. Es gibt Versorgungsprobleme hin und wieder, aber wenn Sie heute Pyongyang besuchen und das mal vergleichen mit vor 10 oder 15 oder gar 20 Jahren, werden Sie diese Stadt kaum wiedererkennen. Der Wohlstand, der dort eingezogen ist, nicht vergleichbar mit unserem Niveau, ist außerordentlich bemerkenswert. Kim Jong-un hat das seit seinem Amtstritt auch außerordentlich forciert. Sie sehen heute eben nicht nur Hightech-Vergnügungsparks an allen Ecken und Enden, neue Theater, großzügige Stadtbauten, sondern sie sehen eben auch volle Geschäfte, volle Restaurants, und zwar nicht für die Nomenklatura, sondern durchaus für die Bevölkerung, jedenfalls in der Hauptstadt und in den größeren Städten des Landes. Das heißt noch nicht, dass es den Menschen wunderbar geht, und ihre Frage, gibt es denn keine Opposition im Land? Ja, das sehen wir natürlich, diese Frage stellen wir natürlich auch immer durch unsere sehr westliche Brille. Es ist nicht auszuschließen, dass es Oppositionelle, dass es auch Widerstand gegen die Regierung in Nordkorea gibt. Bekannt ist davon nichts. Mir ist in meinen zahlreichen Reisen und Aufenthalten in Nordkorea davon nichts aufgefallen. Was noch kein Gegenargument ist, denn natürlich wird man diese Dinge auch Besuchern wie mir nicht gerade vorführen. Ob es die gibt oder nicht, ist im Augenblick auch gar nicht der die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, was wird über den Horizont der Sanktionen hinaus denn eigentlich in der Welt angedacht? Und unser Thema heute ist ja auch, wie soll die Weltgemeinschaft auf das Atomwaffenprogramm Nordkoreas reagieren.
Nun gibt es ja andere Länder, in denen man dann versucht, tatsächlich eine Opposition zu unterstützen, die in der Lage ist, möglicherweise einen Umschwung oder eine Veränderung in dem Regierungssystem herzustellen. Das ist aber, wenn ich das richtig interpretiere, jetzt in Nordkorea gar nicht möglich, weil man gar nicht weiß, ob es da eine größere oppositionelle Kraft gibt.
Die ist weder sichtbar, geschweige denn greifbar. Mhm. Und wir müssen uns auch mal mit dem Gedanken hier anfreunden, und das sagt Ihnen jemand, der jetzt das Land seit fast 20 Jahren kontinuierlich bereist, dort auch arbeitet, wie auch in Südkorea. Es ist nicht so, dass alle Menschen ihr Regime, ihre Regierung und die Staatsform ablehnen. Wir haben es auch mit Asiaten zu tun. Asiaten generell, das darf man sagen, lieben starke Führer. Schauen Sie nach China, schauen Sie nach Japan, schauen Sie in andere asiatische Staaten. Das ist noch keine Erklärung, geschweige denn eine Entschuldigung für die Situation, die wir in Nordkorea haben. Aber die Dämonisierung eines Mannes wie Kim Jong-un hilft uns ja auch nicht weiter. Das sind keine, die, Sie haben das auch vorhin gesagt, wie rational oder wie irrational sind die eigentlich? Sind die zurechnungsfähig, haben Sie gesagt. Diese Leute sind sehr rational. Das sind keine Dummköpfe. Das sind Technokraten, die teilweise in den USA, in Europa, in Großbritannien, Frankreich, Deutschland studiert haben. Das sind kluge Leute, die wissen, was sie tun, und sie folgen natürlich einer Logik, die uns bestürzt, die aber intern eine sehr zwingende Logik ist. Und Herr Sandschneider hat es vorhin ja schon angesprochen, das Nuklearprogramm ist natürlich eine Versicherung des Staates Nordkorea für sein Überleben. Um auf die Forderung des Landes liegt ja auch seit Jahren und Jahrzehnten auf dem Tisch, die Forderung an die Vereinigten Staaten von Amerika, Aufgabe der feindseligen Haltung, dann ist man dazu gehören, zum Beispiel die alle 3 Monate stattfindenden Manöver, die natürlich als Bedrohung empfunden werden, nicht nur können, sondern müssen. Sie sind ja auch, seit kurzem werden sie ganz klar definiert als Übungen, um einen Ernstfall mit Nordkorea zu simulieren. Ja. Und wenn man diese Dinge mal ernst nimmt und sagt, nun gut, dann reden wir mal mit Nordkorea. Präsident Trump hat das ja, bevor er gewählt wurde, hat er mal den schönen Satz gesagt, er würde mit Kim Jong-un gern mal einen Hamburger in Pyongyang essen.
Das hat sich aber mittlerweile erledigt.
Ja, aber es sollte sich
Donald Trump vieles gesagt im Wahlkampf und auch schon danach.
Aber es sollte sich nicht erledigt haben. Es muss ja nicht der Hamburger sein, aber Gespräche müssen sein, und die müssen auch zwischen Nordkorea und den USA geführt werden.
Unser Thema heute am Themenabend, jetzt hier im Forum und ab 21.05 Uhr dann mit Ihnen in der Redezeit. Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, können Sie jetzt schon anrufen über 08000 44 1777, 08000 44 1777, die kostenlose Servicetelefonnummer für Sie in der Redezeit nachher ab 21.05 Uhr. Wollen wir gerne mit Ihnen diskutieren. Da gibt es ja sicherlich auch von Ihrer Seite den einen oder anderen Blick, den Sie geben können. Und vielleicht können wir da vielleicht den einen oder anderen Ansatz auch rausnehmen. Udo Schmidt, wir haben gerade gehört, wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Gibt es aus Ihrer Sicht als jemand, der die UN gut kennt, in diesem Fall überhaupt eine Weltgemeinschaft? Oder gibt es da so viele unterschiedliche Sphären, so viele unterschiedliche Interessen, dass man da gar nicht mehr von einer Gemeinschaft sprechen kann? Wir haben ja Russland, China schon angesprochen. Ist da also ein einheitliches Bild überhaupt zu erwarten?
Es geht natürlich vor allem da um China und Russland, Sie haben es ja gesagt. Ja, in den vergangenen Wochen haben wir natürlich schon eine einheitliche Weltgemeinschaft gesehen. Man war einstimmig, das wird am nächsten Montag beispielsweise nicht mehr der Fall sein. Also der Resolutionsentwurf der USA wird vorsehen, kein Öl mehr an Nordkorea zu liefern. Das müsste dann vor allem China tun. Die liefern 90% des Öls an Nordkorea, das dieses Land brauchte. Und da wird China nicht mitgehen. Die werden diese Resolution nicht mittragen. Die werden solche Sanktionen nicht mittragen. Russland hatten wir eben auch schon angesprochen. Die Russen ziehen sich zurück und sagen, wir schauen uns das mal an. Uns gefällt es ja eigentlich auch ganz gut, dass der US-Präsident Donald Trump da mit seiner auch eskalierenden Politik scheitert. Ja, wir werden ab nächster Woche da keine einheitliche Weltgemeinschaft mehr sehen. Wir haben natürlich auch eine Weltgemeinschaft mit vielen unterschiedlichen Interessen und mit Sanktionen. Und wir haben das in dieser Runde eben schon ein paar Mal gesagt, werden wir auch nicht weiterkommen. Wir brauchen Gespräche, hinter denen wahrscheinlich dann ein Großteil der Weltgemeinschaft am Ende stehen würde. So denn Donald Trump und eben nicht beim Hamburger, sondern wirklich vielleicht erstmal aus der Distanz bei ernsthaften politischen Gesprächen, so denn Donald Trump dazu bereit sein sollte. Das ist er noch nicht, aber ich halte es auch für denkbar, dass er seine Meinung ändert.
Nun hat er ja heute tatsächlich angekündigt, nach einem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dass er gesagt hat, also wir wollen tatsächlich militärische Mittel, ist gar nicht unsere erste Option, sondern wir setzen da auf andere Mittel, die werden wir nicht ausschließen, wir werden mal sehen, was passiert. Muss China da aus ihrer Sicht jetzt vorangehen und sagen, okay, ich mache mal die Tür auf und der Donald kommt dann mal mit rein? Wobei, wenn ich das richtig gehört habe, dass ja auch der chinesische Ministerpräsident bisher noch gar keinen Kontakt zu Kim Jong-un hatte. Also die kennen sich persönlich gar nicht, aber sie gelten immer trotzdem noch als Schutzmacht für Nordkorea.
Das sind sie ja auch aus den eben angesprochenen Gründen. Man braucht dieses Nordkorea auch als Puffer zu Südkorea, zum Alliierten der USA. Man möchte Kim Jong-un nicht komplett destabilisieren. Naja, die Chinesen sind schon, auch wenn der Kontakt derzeit ja ganz offenbar gestört ist zu Pyongyang. Die Chinesen sind schon am nächsten dran. Die haben die stärksten Druckmittel. Donald Trump muss derzeit das gute Verhältnis zu China betonen, weil er weiß, mit der Resolution, mit dem Entwurf am kommenden Montag, wird er vor allem China in eine Bredouille, in ein Dilemma bringen. Also betont man jetzt vorab schon mal die sehr, sehr guten Beziehungen. Außerdem hat Donald Trump ein Handelsembargo ja mehrfach ins Gespräch gebracht. Das würde ebenfalls wiederum China betreffen. Das können sich die USA ökonomisch eigentlich gar nicht leisten. Also man will vorangehen mit Sanktionen, mit Druck auf Nordkorea. Man weiß, das wird ganz schwierig für China. Also was tut man? Man betont die guten Beziehungen zu China, damit man da gemeinsam irgendwie vorankommt. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, einstimmig wird das am nächsten Montag nicht funktionieren.
Mhm. Professor Eberhard Sennschneider als Ostasien-Experte. Wir haben jetzt gerade schon gehört von Herrn Schmelter, aber auch von dem Kollegen Schmidt, dass im Grunde natürlich die Rationalität letztlich bei Kim Jong-un doch die größere Rolle spielt. Also er will provozieren, er will ein bisschen spielen, also will austesten, wie weit kann er eigentlich gehen. An der einen oder anderen Stelle hat er sich auch schon mal wieder ein bisschen zurückgezogen. Ist aus Ihrer Sicht die Kriegsgefahr, die ja jetzt auch von Guterres erwähnt worden ist, ist die gar nicht so groß? Könnte sich trotzdem an irgendeiner Stelle plötzlich das furchtbare Drama dann doch entwickeln?
Ich glaube, das größte Risiko in einer solchen Situation, das gilt jetzt für Nordkorea, das gilt auch für andere Situationen, sind Kriege durch Zufall. Mhm. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Zwischenfall zwischen einem nordkoreanischen Fischtrawler und einem südkoreanischen Küstenschiff. Das würde sofort die Notwendigkeit aller Seiten entsprechend geharnischt aufzutreten so weit steigern, dass tatsächlich aus solchen kleinen Zwischenfällen manchmal sogar unwillentlich. Sie haben die Situation vor dem Ersten Weltkrieg angesprochen. Da gibt es ein wunderbares Buch, das heißt Die Schlafwandler, dass man schlafwandlerisch in einen solchen Konflikt hinein stolpert. In der Sache ist das natürlich keinem wirklich daran gelegen, dass es zu einer militärischen Konfrontation kommt. Auch Nordkorea nicht. Das wäre eine gewaltige Destabilisierung des Regimes. Ob es überleben könnte in einer solchen Situation, muss man mit einem Fragezeichen versehen. Peking ist nicht daran interessiert, die Vereinigten Staaten können nicht daran interessiert sein. Die betroffenen Länder, insbesondere Südkorea und die 30 Millionen Metropole Seoul, könnten es sowieso nicht sein. Also kommt es am Ende immer wieder auf die Frage, die wir jetzt mehrfach angesprochen haben, wie kriegt man Gespräche in einer solchen Situation in Gang? Aus chinesischer Sicht ist das Problem etwas größer als nur Pyongyang oder Nordkorea. Verärgerung kann man in Peking allerorts feststellen. Dieser kleine Partner, der ein Stückchen weit natürlich auch von China wirtschaftlich und überhaupt in seinem Überleben abhängig ist, ärgert die Pekinger außenpolitischen Strategen natürlich gewaltig, weil es permanent immer wieder sozusagen Wasser in den Wein der internationalen Kooperationsabsichten Chinas gießt. Und man darf auch nicht vergessen, in diesem bilateralen Verhältnis zwischen China und den USA spielt ja nicht nur Nordkorea eine Rolle. Es geht auch um Handelsfragen. Trump hat immer wieder gedroht, die Volksrepublik China mit Handelssanktionen zu belegen. Im Augenblick ist man in China, glaube ich, ganz dankbar, auf der einen Seite, dass man ein Mittel wie Nordkorea hat, um solche Drohungen abwenden zu können. Es geht gleichzeitig aber auch um die Konfrontation mit den USA im südchinesischen Meer. Und auch dort reden wir im Augenblick nicht mehr wirklich darüber, obwohl auch die USA da permanent irritieren. Also die außenpolitische Gesamtlage bei allen großen Beteiligten ist relativ komplex und lässt Nordkorea so ein bisschen zum Spielball werden. Ob jetzt irgendeine Initiative entsteht, dass insbesondere die USA, und die müssten aus meiner Sicht den ersten Schritt machen, der chinesische Vorschlag liegt auf dem Tisch, der klingt eigentlich vernünftig. Das wäre ein Einstiegsweg in Gespräche, auf Manöver zu verzichten, bei gleichzeitigem Verzicht auf weitere Nukleartests. Ob das tatsächlich gelingt? Wissen Sie, manchmal ist internationale Politik, so erkläre ich es manchmal meinen Studenten, wie ein Kindergarten. Machst du mein Sandförmchen kaputt, mache ich dein Sandförmchen kaputt. Und wer zuerst seine Position räumt, der hat immer das Problem des Gesichtsverlustes. Und dazu sind trotz aller Konfrontation und verbalen Anschuldigungen im Augenblick beide Seiten offensichtlich noch nicht bereit.
Können Sie sich denn vorstellen, dass Donald Trump, der ja sehr vollmundig auftritt, auch in diesem Fall ja bisher aufgetreten ist, wie gesagt, heute gab es ja das erste Mal aus meiner Sicht zumindest so ein bisschen was Einschränkendes, können Sie sich vorstellen, dass der in der Lage ist, jetzt sozusagen einen Schritt nochmal in die Richtung von Kim Jong-un zu machen, nach dem, was da in den letzten Wochen verbal ausgetauscht worden ist?
Das Problem ist ein bisschen die Emotionalisierung der amerikanischen Außenpolitik durch einen wild twitternden Präsidenten. Das zweite Problem besteht darin, dass er es bislang nicht verstanden hat, die Flure des State Department wieder mit kompetenten Leuten zu besetzen. Wir sind immer noch in einer Übergangsphase, wo wesentliche Funktionen, beispielsweise auch die des Undersecretary of State für Asien, nicht besetzt sind. Diesem Präsidenten, wenn man ihm überhaupt unterstellt, dass er für wohlmeinenden, kompetenten Rat zugänglich ist, fehlt dieser Rat im Augenblick. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Die Unberechenbarkeit von Donald Trump trifft nicht nur uns Europäer, sondern im Augenblick auch ganz massiv die Ostasiaten.
Uwe Schmelter, können Sie sich vorstellen, es wird ja auch aus EU-Sicht jetzt über Sanktionen gesprochen, am Wochenende soll da diskutiert werden. Spielt das überhaupt, also wir haben der Sanktionen jetzt im Grunde auch schon zur Seite gelegt, aber spielt die EU, spielt deren Meinung in dem Bereich Korea, Südkorea, Nordkorea überhaupt eine Rolle oder sagen die, ja, ihr könnt uns gerne mal ein klein was rüberschicken, aber das interessiert uns gar nicht, das kratzt uns nicht?
Sagen wir mal so, zumindest sollte die EU, vor allem auch Deutschland, eine Rolle spielen in diesem Konflikt. Es ist höchste Zeit, dass die EU sich hier sinnvoll einschaltet. Hartmut Koschik hat das neulich mal die Allianz der Vernünftigen oder die Allianz der Vernunft genannt. Und speziell was Deutschland betrifft, darf man vielleicht daran erinnern, dass alle Koreaner, Korea war ja nicht immer geteilt und das reicht zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, in Deutschland immer nicht nur einen großen Sympathieträger für sich selber gesehen haben, sondern dass sie vor allem nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Art mentale Wahlverwandtschaft aller Koreaner zu Deutschland und den Deutschen sehen, dadurch, dass Deutschland eben auch einmal eine geteilte Nation war. Wir haben die Teilung überwunden, auch durch eine seit 1969 nach 20 Jahren einsetzende Ostpolitik. In Korea sehen wir noch keine Nordpolitik, bis heute nicht, trotz Jahrzehnten. Es hat Versuche gegeben. Wir haben vorhin das schon angesprochen, Kim Dae-jung, Sunshine Policy und ähnliche Sachen. Das ist aber zum Scheitern verurteilt gewesen. Und der augenblickliche Präsident Moon Jae-in, der neue Präsident, ebenso neu im Amt wie Donald Trump, muss auch vorsichtig sein. Sein erster Aufbruch, der ja allgemein begrüßt wurde in der Welt, also wieder eine neue Priorität in Richtung Diplomatie, Gesprächsbereitschaft, kontinuierliche Gespräche mit dem Norden zu führen. Das, was sein Vorgänger Kim Dae-jung auch getan hatte. Er hat, Präsident Moon musste auch hier schon wieder etwas zurücknehmen, nachdem Herr Trump ihn praktisch zurechtwies und ihn erstmal darauf bei seinem ersten Besuch darauf aufmerksam machte. Im Fall einer bewaffneten Auseinandersetzung vergessen Sie nicht, dass das UN-Mandat von 1950 immer noch in Kraft ist. Das heißt, die USA sind nach wie vor der Oberbefehlshaber der südkoreanischen Streitkräfte. Und dass das vielleicht nicht gerade der ideale diplomatische Approach zwischen diesen beiden Staatsmännern ist, ist klar. Präsident Moon hat daraufhin, ich will nicht sagen zurückgerudert, aber er ist vorsichtiger geworden. Er weiß, er muss auch auf die konservative Opposition im südkoreanischen Parlament Rücksicht nehmen, denn die braucht er, wenn es zu entscheidenden Beschlüssen in einer neuen Südkorea-Politik gegenüber Nordkorea kommen sollte, was wir hoffen.
Ja, es gibt ja jetzt aber auch schon weitere Brüche zwischen den USA und Südkorea. Da soll ein Handelsabkommen gekündigt werden von Donald Trump, weil er mit der Haltung der Südkoreaner in diesem Konflikt offensichtlich nicht einverstanden ist. Wir haben noch viel zu diskutieren heute am Themenabend. Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Darüber wollen wir jetzt gleich mit Ihnen diskutieren in der Redezeit ab 21.05 Uhr. Kostenlose Telefonnummer ist die 08000 441777. Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Konflikt. Und vielleicht haben Sie auch eine Antwort auf die Frage, wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Das hört sich manchmal recht einfach an. Man sagt, okay, setzt euch doch endlich an einen Tisch. Aber wir haben schon gehört, das geht nicht ohne Gesichtsverlust. Und wer will diesen schon hinnehmen? Also, wenn Sie eine Meinung haben zum Thema 08000 441777, gleich diskutieren wir mit Ihnen in der Redezeit über unser heutiges Themenabendthema. Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Weiter geht's. Wir fragen Sie jetzt hier in der Redezeit. Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Mein Name ist Andreas Kuhn und das ist die Telefonnummer, die Sie wie immer kostenlos nutzen können heute. 08000 441777. Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie kann die Weltgemeinschaft reagieren? Das ist die Frage, die wir Ihnen heute stellen.
Ja, eigentlich weiterhin verschärfte Sanktionen wirtschaftlich. Irgendwelche Militärschläge halte ich für ziemlich unmöglich. Trump alleine bloß nicht. Südkorea und Japan sind ja auch noch wichtige Leute, die man auch mit einbinden muss.
Man muss versuchen, Diplomatie so differenziert anzuwenden, dass der Staatschef von Nordkorea irgendwie zum Einsehen gebracht wird.
Also ich wäre schon längst einmarschiert. Das ist ein Verrückter für mich und der muss weg. Er droht uns doch im Krieg. Er wird ja immer schlimmer. Deshalb muss man das jetzt machen und nicht warten, bis er alles komplett hat und mit den Atombomben die Welt vernichtet.
Man könnte sich natürlich vorstellen, dass im asiatischen Kontext erstmal diejenigen, die sich mit der Kultur wirklich auskennen, die Verhandlungen führen und dass man sich nicht einbildet, die westliche Welt hätte dann Patentrezept.
Ich würde es eigentlich alles zocken lassen, weil das ist bloß ein Kampf, wer der Stärkere ist. Ich glaube nicht, dass einer den Mut hat, dass er irgendwann so einen atomaren Angriff machen würde. Der Kim auch nicht.
Der will sich nur beweisen vor allen anderen in der Welt und will zeigen, dass er einer der mächtigsten ist.
Also wenn ich jetzt was zu sagen hätte, würde ich von morgens bis abends irgendwie Bomber fliegen lassen, die Flugblätter über Nordkorea werfen. Da würde ich dann auch die besten Hacker der Welt anstellen. Und ich glaube, das würde er viel mehr fürchten als jetzt Drohgebärden von außen, weil die spielen ihm eigentlich in die Karten, weil er dann als starker Führer sich eben inszenieren kann.
Ich finde es schon auch schwierig und schon auch beängstigend, aber auch schwierig, ihm Einhalt zu gebieten, glaube ich.
Tja, wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? So richtig schlüssig ist da noch keine Antwort gewesen. Es gibt viele Ideen. Das Wichtigste scheint, miteinander zu sprechen. Silvia Buckel hat die ersten Meinungen gesammelt. Jetzt sind Sie dran. 08000 441777. Das ist unsere kostenlose Service-Telefonnummer, unter der wir gerne Ihre Anrufe zum heutigen Thema, zum Thema Atomwaffen in Nordkorea, entgegennehmen. Professor Eberhard Sandschneider ist Ostasien-Experte der Freien Universität in Berlin. Vorhin schon guten Abend, aber vielleicht können wir es jetzt nochmal sagen.
Ja, nochmal schönen guten Abend.
Nochmal schönen guten Abend. Wir haben es schon gehört, also Donald Trump müsste eigentlich den ersten Schritt machen, haben wir gehört. Wäre eigentlich Kim Jong-un, so wie Sie ihn einschätzen, so wie Sie ihn kennengelernt haben durch Ihre Studien, wäre das überhaupt einer, der sagen würde, okay, ich komme an den Tisch, oder würde der weiter bocken?
Der Bock nicht. Der handelt aus meiner Einschätzung ganz rational im Sinne der Stabilisierung seines Regimes und der Absicherung seines Regimes. Die müssen auch beide gar nicht, so weit muss man es ja nicht treiben, dass die sich tatsächlich, wie wir vorhin gesagt haben, zu einem Hamburger in Pyongyang treffen. In solchen kritischen Situationen ist es üblicherweise auch diplomatische Gepflogenheit, dass nicht die beiden Staatschefs sich treffen. Die treffen sich erst am Ende, wenn es was zu unterschreiben gibt. Aber vorher müssten ihre Diplomaten miteinander reden. Das ist schwierig genug. Es hat ja sogenannte Sechsergespräche gegeben. Die haben alle zu nichts geführt, weil die letztendliche Grundvoraussetzung aus der Perspektive Nordkoreas nicht erfüllt ist. Das ist eine Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten sind natürlich nicht bereit, diese Sicherheitsgarantie auszusprechen. Wir haben das vorhin angesprochen, weil sie Nachahmereffekte führt. Dieses Problem müsste man zunächst einmal in den Griff bekommen. Vorher sind alle Dinge, die jetzt die Zuhörer gesagt haben, die wir zum Teil auch gesagt haben, natürlich alle leicht auszusprechen, aber die Realitäten der internationalen Politik sprechen dem leider entgegen.
Udo Schmidt, ARD-Hörfunk-Korrespondent in New York. Auch Ihnen nochmal guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Und dann nochmal die Frage, kann denn die UN, kann also die Weltgemeinschaft, die wir hier immer wieder gerne in den Mittelpunkt rücken, kann die denn ein Stück weit Einfluss nehmen auf die Vereinigten Staaten und die an den Verhandlungstisch drängen, wenn sie sagen, okay, Donald, du hast dich da jetzt ein bisschen verrannt, aber nun lass uns mal gemeinsam und du an erster Stelle diesen Verhandlungstisch suchen. Ist das realistisch, anstatt weiter über Sanktionen nachzudenken, die, wie wir ja vorhin gehört haben, im Grunde gar nichts bringen?
Naja, die UN können das natürlich schon tun und Antonio Guterres hat das ja, wie gesagt, gestern gerade getarnt und Gespräche gefordert und sich selber ja auch als Vermittler ins Gespräch gebracht. Aber im Sicherheitsrat, und der ist da ja wirklich wichtig in diesem Zusammenhang, im Sicherheitsrat sitzt Nikki Haley, das ist die UN-Botschafterin der USA und die hat genauso wie Donald Trump die Gabe, ganz starke Worte zu nutzen. Nicht? Also am Montag hat sie gesagt, der Kim Jong-un, der bettelt ja geradezu um Krieg, begging for war, und in der Woche davor hat sie gesagt, enough is enough, genug ist genug. Das macht es nicht leichter, dann zurückzukommen, wieder zu einer ruhigeren Form. Und Nikki Haleys Worte sind im Sicherheitsrat sehr, sehr wichtig, werden sehr, sehr wahrgenommen. Grundsätzlich aber natürlich kann man für Gespräche plädieren, aber es bleibt, das muss man leider sagen, eben nur ein Plädoyer. Die USA müssen bereit sein, und wir haben ja von Donald Trump eben auch mal gesprochen als einem, naja, so ein bisschen wie im Sandkasten, auch der Kim Jong-un, zwei mit den Förmchen. Wenn wir mal bei diesem Bild bleiben und zwei großen Kindern, dann hat das ja zwei Folgen. Das eine, aus meiner Sicht, ist die Gefahr, dass diese beiden großen Kinder doch aneinander geraten, aus Gründen, die wir jetzt noch nicht kennen, aber es kann ein dummer Zwischenfall sein. Das andere ist, dass ein Donald Trump auch eben wirklich von einem Tag auf den anderen alles über Bord werfen kann und sagt, jetzt doch Gespräche. Und dann gibt es ja wieder die Hardliner in seinem Beraterkreis, die sagen, dann könnte dieser Trump so weit gehen, dass er de facto Nordkorea als Atommacht anerkennt. Wir befürchten das. Also es gibt so viele verschiedene Interessen, dass die ganz schwer unter einen Hut zu bekommen sind. Und die UN sind eben wirklich nur ein Player unter vielen und nicht der größte.
Unser Thema heute, es geht um die Atomwaffen in Nordkorea. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Nochmal die kostenlose Service-Telefonnummer 08000 441777. Sie können uns ja wie immer auch mailen. Und da habe ich eine interessante Mail bekommen, gerade eben von Peter Merkler aus Panten. Er schreibt, ich bin gespannt, ob die Runde zu einer anderen Schlussfolgerung kommt, als dass die einzige Lösung ein Friedensvertrag ist, in Verbindung mit Beistandsverträgen, ganz abgesehen von genereller Abrüstung. Und jetzt kommt eine Sicht auf die Historie, die vielleicht Uwe Schmelter als Vizepräsident der Deutschen Koreanischen Gesellschaft nochmal dann einordnen kann. Denn Peter Merkler aus Panten sieht natürlich auch andere Länder in der Pflicht, zum Beispiel Japan. Japan ist letztlich der Verursacher des ganzen Konfliktes. Japan war Kolonialmacht über Korea und hat den Krieg verloren. Und die Gewinner und Profiteure hatten nichts Besseres zu tun, als dieses Land nach einem entsetzlichen Krieg in ihren Machtbereich einzuverleiben. Nach dem Fall von Japan wollte Korea seine Selbstständigkeit wiederhaben. Stattdessen ist es in Schutt und Asche gebombt worden, in dem sogenannten Koreakrieg. Das historische Gedächtnis sitzt besonders in Nordkorea tief. Japan, China, USA und die Länder der ehemaligen UdSSR sollten sich vielmehr in der Einsicht üben, statt große Töne zu spucken. Ist im Grunde jeder der hier genannten oder jedes Land, das hier genannt worden ist, ein Stück weit mitschuld an dem Schicksal, was sich da gerade auf der koreanischen Halbinsel abspielt?
Also ich möchte das Wort Schuld ungern in den Mund nehmen hier. Ich glaube, erstens steht es uns nicht zu, darüber zu urteilen. Wir können das ein bisschen historisch auseinanderdröseln, was ich jetzt hier nicht machen werde. Aber ganz knapp darf man vielleicht erstmal daran erinnern, Sie haben die Genese ja schon gesagt, bis zum Ende des Koreakrieges, des verheerenden Koreakrieges, mit einem unendlichen Blutzoll, mit einer Bombenzahl, die dem entsprach, was im gesamten Zweiten Weltkrieg auf Europa niedergegangen ist. Das muss man sich auch mal klar machen. Das heißt, dieses Land war dem Erdboden gleichgemacht. Und der gesamte Status quo, heutige Status quo auf der koreanischen Halbinsel beruht auf einem 1953 geschlossenen Waffenstillstandsabkommen. Das heißt, beide Länder befinden sich staatsrechtlich nach wie vor im ungekündigten Kriegszustand. Das nur mal zur Erinnerung daran, vor welchem Hintergrund überhaupt solche Szenarien, wie wir es im Augenblick haben, weiter gedeihen können. Und in dem Zusammenhang darf man vielleicht auch mal den nordkoreanischen Botschafter vorige Woche in Indien zitieren, der darauf hingewiesen hat, die Atomwaffen sind die Sicherung der Existenz eines kleinen Landes. Daraus ergibt sich eine Logik, die eigentlich durchaus nachvollziehbar ist, dass ein Programm, das zur Sicherung eines Landes dienen soll, nicht dadurch ausgehebelt wird, indem man selbst den ersten Schritt tut. Denn dann wäre Schluss mit Nordkorea. Das steht mal fest. Das heißt, wir dürfen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Nordkorea nie den ersten Schritt in dem Sinne machen wird, dass es einen bewaffneten Angriff auf ein Territorium irgendeiner Macht, irgendeines Landes aus vollführen wird.
Das beruhigt ja schon ein bisschen.
Ja, und da nicht das noch hinzufügen darf, der nordkoreanische Botschafter in Indien hat darauf hingewiesen, dass in dem Augenblick, wo zum Beispiel die Manöver aufgegeben werden, die USA-Südkorea-Manöver, die alle 3 Monate stattfinden, zuletzt in höchst massiver Form, Nordkorea durchaus bereit ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und über ein Einfrieren des Atoms, nicht eine Aufgabe, das ist ein Unterschied, aufgeben werden die das nicht. Nordkorea muss man inzwischen als Atommacht betrachten, aber ein Einfrieren, ein Aussetzen der Weiterentwicklung. Und das ist ja immerhin unter den gegebenen Umständen schon mal eine ganze Menge aus dem Mund eines maßgeblichen nordkoreanischen Diplomaten.
Frau Bauke Ford ist jetzt am Telefon aus Bremen. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich meine, es war der Deutschlandfunk, aber nachlassen Sie mich nicht drauf fest. Da habe ich einen Beitrag gehört, also ein Gespräch mit einem Wissenschaftler eines deutschen Institutes, weiß leider auch nicht mehr, welches das war. Aber da wurde gesagt, dass sowohl die Abschussrampe als auch die Bomben von Russland geliefert werden, weil Korea gar keine Möglichkeit hat, beides in so kurzer Zeit zu bauen. Und außerdem haben sie in den Wrackteilen halt ganz klare Indizien gefunden, dass das eben russische Raketen sind. Und jetzt meine Frage dazu, ist da was dran? Also ist das auch Thema in der ganzen Situation jetzt? Und wenn ja, also wenn das stimmen sollte, warum spricht dann keiner mit Putin? Und die zweite Frage, was verspricht Putin sich davon?
Ja, Eberhard Sandschneider als Ostasien-Experte in der Tat. Wir haben ja darüber gesprochen, es gab diesen furchtbaren Koreakrieg, der wurde ja auch sehr schnell als Stellvertreterkrieg zwischen dem damaligen Ost- und dem Westblock oder dem Ostblock und dem Westen hingestellt. Ist das möglicherweise heute noch so, dass man das jetzt ein bisschen verdeckter macht?
Nein, diese Dinge haben sich natürlich schon verändert. Wir sollten nicht vergessen, der Kalte Krieg bei all unseren Problemen mit Russland derzeit wegen der Ukraine ist tatsächlich vorbei. Der Hauptakteur auf der Ostseite seinerzeit war natürlich auch die Volksrepublik China, die mit regulären Truppen, die sich als Freiwilligenverbände kaschiert haben, eingegriffen hat. Aber wenn man sich die Frage stellt, woher hat Nordkorea eigentlich Technologie, dann kommt man sehr schnell darauf, dass es in diesem Bereich der Waffenproliferation nach wie vor Schwarzmärkte gibt. Dass es natürlich auch Staaten gibt, die zum Teil offen, zum Teil verdeckt solche Dinge handeln. Man muss vielleicht eine kleine Nebenbemerkung machen und darauf verweisen, dass auch Deutschland mittlerweile an Platz 3 der Rüstungsexporte weltweit steht. Wir sitzen in gewisser Weise in einem Glashaus, auch wenn wir Nordkorea vermutlich nichts geliefert haben. Aber Pakistan, Russland und China haben sicherlich geholfen, die Waffentechnologie Nordkoreas auf den Stand zu bringen, auf dem das heute ist. Den Rest wird das Land selbst beigesteuert haben. Wie gesagt, es gibt auch in Nordkorea eine ganze Reihe von im Westen bestens ausgebildeten Ingenieuren, die an solchen Dingen weiterarbeiten können. Also die Schuldfrage, die Herr Merkel eben gestellt hat, ist eine, die sich natürlich aufdrängt, wenn man moralisieren möchte, die aber letztendlich nichts bringt. Sind alle Beteiligten irgendwo, haben, wie man auf Deutsch so schön sagt, ein Stückchen weit Dreck am Stecken. Aber da Herr Merkel auch die Fragen gestellt hat, ob uns nichts Besseres einfällt, als nur dafür zu plädieren, dass die wieder an den Verhandlungstisch kommen sollen. Es gibt internationale Krisen, der Nordkorea-Konflikt gehört dazu, die lassen sich nicht lösen. Die ließen sich auch dadurch, dass sich Sechsergespräche, Zweiergespräche, Dreiergespräche an irgendwelchen wunderschönen Hotelorten einrichten lassen.
Die Schweiz hat ja eingeladen jetzt.
Schweiz hat eingeladen und leistet damit vermutlich ein bisschen Abbitte, dass die Erziehung von Kim Jong-un ein Stück weit daneben gegangen ist. Der ist ja in der Schweiz in die Schule gegangen, wie wir wissen. Die einzige Variante, die es aber wirklich gibt, heißt, alles zu tun, um diesen Konflikt wieder einzufrieren. Er lässt sich nicht lösen. Wer ihn lösen möchte, muss bereit sein, auch die Ultima Ratio eines militärischen Eingreifens einmarschieren, hat einer der Hörer gesagt, zu wählen. Wer das nicht tut, muss alles tun, um diesen Konflikt wieder in einen Aggregatzustand zu bringen, der ihn nicht eskalieren lässt.
Aber das sind ja eigentlich traurige Perspektiven, die Sie da aufzeigen. Wenn man ihn nur einfrieren kann, das taut ja irgendwann wieder auf und dann gibt es ja das nächste Problem.
Wissen Sie, wie viele internationale Konflikte es gibt, die man nur einfrieren kann? Der Syrien-Konflikt gehört dazu, Ukraine. Der Krim-Konflikt gehört dazu. Wir haben auch über viele Jahre, und das ist das Element Hoffnung in dieser Überlegung, den West-Berlin-Konflikt letztendlich eingefroren und gefroren gehalten bis zu dem Augenblick, wo sich das berühmte Fenster der Gelegenheiten geöffnet hat im Jahre 1989. Ich verstehe den Aktionismus, dass man Krisen und Konflikte gerne lösen möchte, dann hat man sie vom Tisch und ist sie los. Aber so funktioniert internationale Politik leider nicht.
Herbert Port aus Kronshagen, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Meine Vorrednerin hat sich schon mit dem Thema befasst. Ich habe auch diesen Beitrag gehört von dem Professor von der Technischen Universität in München, der behauptet hat, in der vergleichsweise kurzen Zeit hätten die Nordkoreaner gar nicht dieses Programm auflegen können und diese Entwicklung auf diesen Stand treiben können. Die verfügen ja auch über einen gemeinsamen Bahnhof in der Grenzregion, also wäre es ein leichtes gewesen, mittels Containern die Bestandteile rüber zu transportieren. Außerdem möchte ich mal behaupten, der Putin und seitdem der an der Macht ist, ist ja diese Raketenentwicklung exorbitant vorangetrieben worden. Dem käme es ja durchaus zu Pass, die beiden Großmächte quasi zu paralysieren, indem sie da in einem Konflikt liegen, also China und die USA, und selbst aus dem Hintergrund heraus dann gute Empfehlungen zu geben, nicht, wie man den Konflikt dann lösen kann. Also ich traue es Putin durchaus zu, dass er seine Hände da im Spiel hat.
Interessante These. Heute gab es ja auch noch ein paar neue Ideen aus Moskau, aus Richtung Moskau. Da ist die Rede von einer Pipeline, die gebaut werden soll, von Russland in Richtung Südkorea wohlgemerkt, über nordkoreanisches Gebiet, also auch so eine Art verbindendes Element. Und dann gibt es wohl auch noch die fixe Idee, vielleicht mal eine Eisenbahnlinie einzurichten zwischen Russland und Südkorea, auch über nordkoreanisches Gebiet. Udo Schmidt als ARD-Hörfunk-Korrespondent in New York. Sind das Dinge, die da in dem Zusammenhang in der UN überhaupt wahrgenommen werden, oder sind das so putinsche Spinnereien, von denen man sagt, okay, damit will er im Grunde sich als freundlicher Nachbar aufspielen, der sagt, ich bringe euch irgendwie schon zusammen?
Ja, wohl eher das Zweite. Wahrgenommen wird es natürlich, aber dann doch eher so als fixe Idee. Ich denke nicht, dass die Eisenbahnlinie durch Nordkorea nach Südkorea in den nächsten 10 Jahren Gestalt annehmen wird. Davon gehen wir ja wahrscheinlich alle nicht aus, ehrlich gesagt. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was wir ja immer wieder gerade betonen, alles, was hilft, diesen Konflikt zumindest einzufrieren, was hilft, Gespräche zu führen, auf welcher Ebene auch immer, ist gut. Und da ist auch ein Wladimir Putin hilfreich, mit aus welchen Interessen heraus auch immer er da agiert. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was wir in der ersten halben Stunde genannt haben, ne, der Antonio Guterres, der auch auf dieses Buch Die Schlafwander hingewiesen hat, zur Entstehung des Ersten Weltkrieges, wie es sich langsam aufgeschaukelt hat und dann habe man nicht mehr zurückgekonnt. Wenn wir in einer vergleichbaren Situation sind, dann ist jede Möglichkeit, dies zu stoppen, sinnvoll. Und so sehen das auch die Vereinten Nationen. Aber wir haben das ja auch schon angesprochen. Sie ziehen wahrscheinlich ab kommender Woche nicht mehr an einem Strang. Also muss man dann sehen, wie wir gemeinsam hier in New York vorankommen.
Uwe Schmelter, Vizepräsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft. Aber an Sie nochmal die Frage, welche Rolle spielt jetzt wirklich Russland in diesem Konflikt? Ist das ein Player am Rande, der das Ganze wirklich beobachtet, der vielleicht auch gerne beobachtet, wie der amerikanische Präsident Trump gegen die Wand läuft und bei dem sich auch China nicht so richtig wohlfühlt, sind die Russen diejenigen, die das beobachten und immer mal wieder mit gut gemeinten Ratschlägen für zusätzliche Unruhe sorgen und sich in diesem Konflikt dann sozusagen als freundlicher Polizist aufspielen? Ist das eine gute Rolle? Mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben ganz viele Hörer, deswegen wollen wir die auch hören.
Ja, ich vermute mal, oder ich bin mir sicher, es ist eine Mischung von allem ein wenig. Es ist ein Blending. Sie haben die richtigen Punkte genannt. Natürlich sieht Herr Putin seine Chance, hier eine Vermittlerrolle zum Teil wenigstens einzunehmen. Ob man kann ihn ja nun mögen oder seine Politik mögen oder nicht. In einem Punkt hat er sicherlich recht, in Einklang mit allen im Sicherheitsrat vertretenen Nationen, es muss das Primat der Diplomatie und des Dialoges gelten. Und wenn er sich dort als Vermittler anbieten will, wenn er akzeptiert wird, was einen gewissen Sinn macht. Man denkt natürlich auch an die alten Verbindungen bis 1989, 90, als Nordkorea ja nun schließlich zum sozialistischen Block gehörte, zur Sowjetunion und allen dazugehörigen Staaten. Da sind die Wahlverwandtschaften, die ich vorhin im koreanisch-deutschen Kontext genommen habe, auf dieser Ebene vielleicht doch ein wenig größer als zu anderen Staaten in der Welt. Also wenn Herr Putin es ernst meint, sollte man ihm nicht widersprechen, denn noch einmal, da sind sich ja nun alle einig, wir haben es auch heute oft genug gesagt, Dialog und Diplomatie sind jetzt hier gefragt und Sanktionen sollte man im Augenblick mal für die Zukunft ausklammern.
Dr. Peter Riedel hat angerufen aus Hamburg, guten Abend.
Hallo, hier ist Peter Riedel in Hamburg, ja?
Grüß Sie.
Ja. Ich habe eine Frage an die anwesenden Experten.
Ja.
Was bedroht eigentlich USA und die ganze Weltgemeinschaft, wenn man sich mit Nordkorea partnerschaftlich, und das betone ich, an einen Tisch setzt? Ist es eventuell die Angst vor dem Einfluss eines kommunistischen Systems? Hm. Ist es die Angst vor dem Unterliegen des kapitalwirtschaftlichen Mächte? Und die Angst vor der Unberechenbarkeit der Machthaber im derzeitigen Nordkorea? Oder was ist es sonst?
Gute Frage. Die Frage haben wir heute schon mehrfach angesprochen, aber Ewald Sandschneider, Ostasien-Experte, FU Berlin, vielleicht können Sie es nochmal beantworten oder nochmal neu einordnen. Ich habe hier auch noch eine E-Mail, die ist in diesem Zusammenhang möglicherweise auch noch ganz interessant. Klaus Ahrens aus Hamburg schreibt nämlich, ist es denkbar, das ist ein neuer Aspekt, dass Präsident Trump eine kriegsbedingte Schädigung der südkoreanischen und japanischen Wirtschaft gerade recht käme? So eben hat er ja zum Beispiel Anweisungen erteilt, das Freihandelsabkommen mit Südkorea von 2007 aufzukündigen, obwohl ihm seine Berater bedrängt haben, das angesichts der Kriegsgefahr mit Nordkorea nicht zu tun. Also ist das sozusagen unterschwellig, vielleicht auch mit Kalkül, America first, ohne asiatische Konkurrenz. Kann man das auch so sehen?
Naja, jetzt die Frage dokumentiert, glaube ich, was wir mittlerweile bereit sind, alles Donald Trump zu unterstellen. vielleicht nicht mal zu Unrecht. Das ist zumindest ein Motiv, das ich im Moment selbst in der America First Politik nicht erkennen kann. Donald Trump hat da eher das Problem, dass er einen chinesischen Partner hat, der von einem chinesischen Traum spricht. Wenn man den übersetzt in reale Sprache, heißt das Make China Great Again. Und da treffen sich natürlich beide mitten über dem Pazifik. Die USA brauchen in diesem Konzert natürlich ein Stückchen weit auch die Partnerschaft mit Japan und Südkorea. Dass er kein großer Freund von Freihandelsabkommen ist, von denen er immer glaubt, dass sie auf Kosten der Vereinigten Staaten gehen, ist mittlerweile bekannt. Mhm. In den Kontext muss man das, glaube ich, einordnen.
Okay.
Aber die spannende Frage heißt natürlich, wen bedroht eigentlich Nordkorea? Ich habe Ihnen vorhin schon mal versucht anzudeuten, letztendlich war Nordkorea nie ein Riesenthema in der amerikanischen Außenpolitik, auch nicht in den Beziehungen zu China. Das hat sich geändert im Jahr 2002, als durch einen blanken Zufall, es war der Zuruf eines Redenschreibers für George W. Bush, Nordkorea auf dieser Achse des Bösen gelandet ist. Und dann muss man natürlich dazu sagen, das ist ein kommunistisches System, da gibt es natürlich auch diese alte, traditionelle, aus dem Ost-West-Konflikt bekannte Konfrontation. Wir sollten in dieser ganzen Debatte nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten durchaus bereit sind, Atommächte, auch neue Atommächte anzuerkennen. Mhm. George W. Bush hat es mit Indien getan. Da hätte man genauso rabiat reagieren können. Man musste in der Folge sogar die Nuklearisierung Pakistans letztendlich zähneknirschend hinnehmen. Also Proliferation von Nuklearwaffen hinzunehmen, ist keine unbedingte Neuigkeit in der amerikanischen Politik. Aber im Falle Nordkoreas ist natürlich die Tatsache, dass dies das älteste bestehende stalinistische Regime unserer Zeit ist. Und das ist ein stalinistisches Regime nach allen Kriterien, die wir von außen beobachten können. Über Opposition oder fehlende Opposition haben wir kurz gesprochen. Die macht es natürlich den Vereinigten Staaten einfach, dort ein Feindbild aufzubauen, das sehr an die alten Klänge des Kalten Krieges erinnert. Ob das im 21. Jahrhundert noch so
Wollte ich gerade sagen, wir haben ja vorhin schon gehört, also dieser alte Ost-West-Konflikt, dieser Kalte Krieg gehört längst der Vergangenheit an. George W. Bush gehört auch, viele sagen Gott sei Dank, der Vergangenheit an. Es gab zwischendurch ja ganz andere Präsidenten in den Vereinigten Staaten.
Er wirkt nach.
Ja, aber kann man sich nicht von so einer zufälligen Bemerkung, wie Sie es gerade gesagt haben, kann man nicht mal irgendwann sagen, okay, das legen wir jetzt mal zu den Akten, so wie wir auch die Zeit von George W. Bush mit all ihren Folgen noch nicht ganz zu den Akten legen konnten, aber zumindest gesagt haben, Gott sei Dank haben wir die hinter uns.
Bei einem erfahreneren, kenntnisreicheren und weniger egomanen Präsidenten würde man das vermuten.
Ja, aber ist es nicht an der Zeit zu sagen, wir wollen das mal zur Seite legen? Es gibt ja tatsächlich viele, die auch fragen, was sollen eigentlich zum Beispiel diese Manöver da noch in Südkorea? Sind die Auslöser dieses Konflikts oder sind die Folge dieses Aufbegehrens der Atommacht Nordkorea?
Beides. Ein Beschleuniger auf jeden Fall, ein Katalysator, der diesen Konflikt weiter treibt.
Brandbeschleuniger.
Wenn wir auf Donald Trump gucken, lassen Sie mich noch mal eines sagen. Eben bei Donald Trump, der ja eben sehr sprunghaft und emotional reagiert, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, geht es auch um rote Linien. Donald Trump hat im Wahlkampf Barack Obama immer vorgehalten, er ziehe rote Linien. Wenn diese dann überschritten würden, damals ging es um den Syrien-Konflikt, dann tue er nichts. Hm. Und nun hat Donald Trump mit seiner Feuer- und Zornrede eine rote Linie gezogen und sie wird mal eben überschritten vom Kim Jong-un. Und nun hat er das Problem, dass er obamisiert ist praktisch. Ja? Und das fällt ihm sehr, sehr schwer, sich das einzugestehen. Und wir wissen eben nicht, in welche Richtung er sich entscheidet. Aber das spielt eine ganz große Rolle, eben gerade bei diesem sprunghaften Präsidenten.
Ja. Sven Becker aus Friedrichstadt, guten Abend.
Ja, genau. Das, was jetzt gerade gesagt wurde, ist genau der Anlass, warum ich mich zu Worte melden möchte. Und zwar ist für mich in dieser ganzen Situation die unberechenbarste oder unberechenbarste
Größe
der amerikanische Präsident. Die USA sind in der Lage, dieses kleine Land mit diesem Diktator zu zertreten wie einen Käfer. Und es darf einfach nicht so weit kommen. Ich habe seit Herrn George W. Bush immer die Befürchtung, dass man dort drüben sitzt und wartet auf eine Gelegenheit, um vor allen Dingen die Waffenindustrie wieder erneut zu testen. Wie das schon mal 1991 unter dem Herrn Bush Senior passiert ist. Und es kann eigentlich, wenn wir die Nordkoreaner ihre Raketen durch die Luft schießen lassen und es reagiert keiner, dann hören die irgendwann von selbst davon auf. Dann ist der Konflikt nicht eingefroren, dann ist er im Sande verlaufen. Und man muss in diesem Augenblick einfach diplomatisch vorgehen, indem man sagt, wir bringen den amerikanischen Präsidenten zur Ruhe, wir verbinden ihn mit Herrn Putin und wir verbinden ihn mit Herrn mit dem Präsidenten der Chinesischen Republik, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und dann haben wir den Weltfrieden auf unserer Seite. Es ist doch wirklich es wäre doch eine Lächerlichkeit, diesen koreanischen Konflikt als Grund zu einem Weltkrieg heraufzubeschwören. Das ist meine Meinung.
Ja, Udo Schmidt, ist das eine Sichtweise, die man auch weltpolitisch teilen kann, wenn man am Sitz der UN arbeitet, dass man sagt, okay, da wird ein Land völlig überbewertet und es gibt da möglicherweise traditionell Problematiken, die man eigentlich längst auflösen könnte, wenn man mal nach vorne blickt und nicht mehr nur nach hinten schaut?
Also ich verstehe sehr, was der Hörer da eben gesagt hat. Ich denke, hier am Sitz der Vereinten Nationen und im Sicherheitsrat wird es so nicht geteilt, dass man sagt, naja, Nordkorea und der Konflikt wird überbewertet. Man nimmt diesen Konflikt schon sehr, sehr ernst hier. Und wir haben es natürlich gerade am Sitz der Vereinten Nationen mit der Frage zu tun, lassen wir einen Präzedenzfall zu? Das ist der Punkt. Und die Raketen, die dann mehrere tausend Kilometer durch die Luft fliegen und vielleicht ja nur im Wasser landen und keinen Schaden anrichten, die könnte man, wie eben gesagt, einfach fliegen lassen. Aber so ist natürlich die Weltgemeinschaft nicht aufgestellt. Sie möchte sich da einmischen und eigentlich muss sie sich da auch einmischen. Und damit ist Nordkorea dann sehr wichtig und ein sehr großer Konflikt.
Adrian Nowak aus Hamm, guten Abend.
Wunderschönen guten Abend in die Runde.
Ja, Herr Nowak.
Ja, meine Frage an die Runde. Frage, warum kann die UNO einzelnen Ländern verbieten, sich mit Atomwaffen zu bewaffnen? Oder allgemein einfach Raketentests zu machen, wie sie viele andere westliche Länder schon seit Jahrzehnten täglich betreiben? Mir geht es nicht um das Hochrüsten, sondern eigentlich bin ich für das Gegenteil. Nur wird es wohl leider so nie eintreffen. Mir geht es um den Aspekt, dass wir wieder mal wie bei vielen, vielen Sachen mit zweierlei Maß messen. Wenn wir was machen, ist es gut. Wenn andere es machen, ist es schlecht, auch wenn es genau das Gleiche ist. Weil es gegen unsere, aus unserer Sicht, gegen unsere Interessen verstößt.
So ist es.
Und diese Doppelzüngigkeit, die mag ich bei vielen, vielen Sachen nicht. Das geht von der Dieselkrise über tausend andere Sachen weiter.
Ja. Ja. Uwe Schmelter, können Sie es bestätigen? Sie haben, glaube ich, gerade eben gesagt, ja, so ist es.
Oder ja, also ich denke, Herr Nowak legt den Finger auf die richtige Stelle. Grundsätzlich die Beispiele Indien, Pakistan, man könnte auch noch andere Länder nennen, von Israel wollen wir gar nicht reden. Grundsätzlich kann keine Macht der Welt für, einem anderen autonomen Staat verbieten, ein nukleares Programm aufzulegen. Es gibt einen Proliferations- oder Nicht-Proliferations- Abkommen, das völkerrechtlich nicht unbedingt bindend ist. Da gibt es lange Diskussionen drüber, die wir jetzt nicht vertiefen wollen und können. Aber es ist schon richtig, die Imponderabilie im Augenblick sind die USA in Form des neuen Präsidenten Trump. Und diese Doppelzüngigkeit, die der Herr Nowak gerade angesprochen hat, nach dem Motto, wenn wir es machen, ist es richtig, wenn andere es tun, ist es falsch, wird wieder mal, muss man sagen, es ist so neu auch nicht, im Kalten Krieg haben wir das oft genug erlebt, in Europa hier, ist es mal wieder sehr akut geworden.
Aber nun ist es, ja, Herr Professor Sandstein?
Ja, ich würde das gerne vielleicht sogar noch etwas verschärfen. Herr Nowak hat natürlich völlig recht mit seinem Hinweis auf die Doppelzüngigkeit. Aber auch der Vorredner, Herr Becker, der gesagt hat, wie wichtig ist eigentlich Nordkorea, kann man das nicht einfach lassen. Wenn man es nur schafft, Trump zur Ruhe zu bringen, dann nehmen Sie sich aber eine Menge vor. Schauen Sie, das ist die dunkle Seite dieser ganzen Debatte. Wenn man mit Logik, Vernunft und Verstand an diese Fragen herangeht, dann kommt man zu Lösungen, die der Realität nicht zu entsprechen scheinen. Internationale Politik funktioniert bedauerlicherweise etwas anders und nach anderen Kriterien, als man sie mit logischem Nachdenken erreicht. Vergessen Sie nicht, auch Serbien war in der Situation vor 1914 kein wirklich wichtiges internationales Land. Vielleicht sogar relativ noch wichtiger als Nordkorea heute. Trotzdem war es der Auslöser eines Krieges. Und diese Gefahr muss man heute, glaube ich, auch sehen. Die Logik der internationalen Politik ist eine, die nach wie vor von Macht, von Einfluss, auch von Feindbildern, von kontrastierenden Werten geprägt ist. Und bedauerlicherweise, noch einmal hat Herr Nowak ausgesprochen recht, wir sitzen in einem Glashaus in westlicher Sicht, wir werfen mit Steinen und wir haben doppelte Standards, wohin immer man schaut. Und unsere Bilanz bei der Vertretung unserer eigenen Werte, dort, wo wir eingegriffen haben, ist bestenfalls miserabel.
Die letzte Teil widersprechen, oder?
Teilen Sie das, Udo Schmidt, als ARD-Hörfunk-Korrespondent, der ja nun die Weltgemeinschaft, die UN, beobachtet. Ist das so, dass wir sagen müssen, wir haben uns ja auf Abrüstung eigentlich verständigt, seit vielen, vielen Jahren ist das der Fall, aber wir messen da trotzdem noch mit zweierlei Maß und unsere Möglichkeiten, wenn es darum geht, den Weltfrieden zu erhalten, sind in einzelnen Fällen wirklich desaströs?
Ja, Sie haben gerade gemerkt, ich hatte das Bedürfnis, mich zu äußern dazu, ja, ein bisschen hier mal für die Vereinten Nationen einzutreten. Ja. Ja, das muss ja auch sein. Naja, dem lässt sich ja nicht ganz widersprechen. Das ist ja auch in der Geschichte der Vereinten Nationen letztlich so bedingt. Wir reden hier immer nur von 15 Sicherheitsratsmitgliedern, wenn wir vom Sicherheitsrat reden, 5 Ständigen und 10, die für 2 Jahre dann jeweils, gewählt sind. Das ist nicht wirklich gerecht und doch ist es sinnvoll, weil wir natürlich trotzdem damit immer eine internationale Diskussion ja auch anschieben. Die führen wir jetzt ja gerade und der Sicherheitsrat und die Vereinten Nationen spielen da eine ganz wichtige Rolle. Und es geht ja auch, um nochmal auf den Hörer einzugehen, es geht ja nicht um Verbot, es geht darum zu verurteilen, über Sanktionen Druck auszuüben, wirklich verbieten können die Vereinten Nationen nicht und das ist auch gut und richtig so. Und immer weitere Atomwaffenmächte zuzulassen, scheint mir auch kein guter Weg zu sein, ne? Auch wenn wir da irgendwie mit zweierlei Maß messen, richtig? Ja, aber diese Vereinten Nationen sind häufig schwach, werden häufig kritisiert. Ja, der jetzige UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird häufig kritisiert, weil er nicht deutlich genug sich artikuliert und nur im Hintergrund diplomatisch wirkte. Aber trotzdem sind sie wichtig. Wir haben nichts Besseres.
Mhm.
Eine darf Frage man vielleicht noch mal ja? ganz kurz daran erinnern, beim letzten Treffen von Präsident Trump und Präsident Moon in Südkorea hat Trump versprochen, dass er es durchsetzen werde, dass ROC, also die Republik Korea, Südkorea, für viele Milliarden Rüstungsgüter aus den USA zur Verfügung gestellt bekommen kann, heißt kaufen kann. Also es geht ja nicht nur um den nuklearen Sektor, es geht um die Aufrüstung überall. Herr Schmidt hat grundsätzlich völlig recht. Wir sind alle dieser Meinung, aber Wunsch und Realität klaffen auf der Welt auseinander. Und nochmal, Herr Novak hat diesen Zwiespalt, diese Doppelzüngigkeit
aufgezeigt.
Völlig zu Recht angesprochen.
Ich habe gleich noch eine Frage an Sie von Ansgar Lüttel aus Osnabrück. Zumindest schreibt er, die Unterdrückung der Menschen in Nordkorea schreit zum Himmel. Mit der Atombombe werden diese Verhältnisse zementiert. Das kümmert meinem Eindruck nach kaum einen, der heute hier mitdiskutiert. Sie haben es ja vorhin ein bisschen anders dargestellt, Uwe Schmelter. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass die Bevölkerung in Nordkorea sich zwar jetzt möglicherweise hinter ihrem Diktator sammelt, weil sie sagt, ja, es ist schon wichtig, dass der Stärke demonstriert, aber geht es dem Volk da wirklich verhältnismäßig gut oder doch eher verhältnismäßig schlecht?
Also wir wollen da gar nicht um den heißen Brei herumreden. Nordkorea ist ein Land und ein System, das nicht das unsere ist und auch nicht das unsere sein kann, um das mal ganz klarzustellen. Was aber ist Realität in dem Land? Und wir haben nun mal das Land so, wie es ist. Wir haben heute einige Punkte aus der Historie angesprochen, warum Nordkorea heute das ist, was es ist. Und in den letzten 10, 20 Jahren hat Nordkorea enorme Fortschritte gemacht, was den Lebensstandard der Menschen in dem Land anbetrifft. Fortschritte ins Positive. Das muss man einfach, das ist einfach Fakt, und jemand, der das Land regelmäßig bereist und sich relativ gut auskennt, jeder kann Ihnen das bestätigen. Das muss man sagen. Und mehr kann man da im Augenblick nicht zu sagen. Es kann nicht unser System sein. Es geht auch nicht darum, ein solches System schön zu reden. Das tut ja auch niemand in dieser Runde. Wir müssen aber die Fakten anerkennen, die wir haben. Und sie sind nun mal so, wie sie sind. Dieses Land ist nun mal da, und die Frage ist nicht, was wir dagegen tun können, sondern die Frage ist, wie man damit umgeht. Und das ist ja auch unsere Diskussion heute Abend. Das ist viel entscheidender. Und gerade wir Europäer, gerade wir Deutschen, die ja auch 40 Jahre in einer Konfrontationsstatus gelebt haben, es war nicht nur ein geteiltes Land, es war nicht nur ein geteilter Kontinent, es war eine geteilte Welt. Und wir haben auch lernen müssen, man muss realistisch mit dem umgehen, was man hat. Das hat sich auch hier in Deutschland und in Europa erst geändert, als sich 1970 zwei Willis, Willi Stoff und Willy Brandt, zum ersten Mal getroffen haben, das Jackett ausgezogen haben in Erfurt und gesagt haben, du weißt, wer ich bin, ich weiß, wer du bist, und jetzt lass uns endlich mal miteinander reden.
Ewald Sandschneider als Ostasien-Experte, sagt ja Uwe Schmelter, wir müssen das so hinnehmen, aber dieses Land selber stellte sich ja für uns viele Jahre wirklich als Entwicklungsland nahezu dar, dass wir ja, wie wir vorhin auch gehört haben, in bestimmten Phasen sogar als Weltgemeinschaft, als Vereinte Nationen massiv unterstützt haben, damit die Menschen da überhaupt überleben. Sehen Sie das denn so, dass wir diesen Status quo tatsächlich so anerkennen müssen? Oder ist das nicht nachvollziehbar, dass wir aus westlicher Sicht sagen, na, wir wollen ja eigentlich den Menschen helfen, aber da gibt es ja diesen furchtbaren Diktator und der bedroht uns jetzt, also können wir den Menschen nicht helfen? Also da ist ja doch ein Widerspruch an dem moralischen Anspruch, den möglicherweise manche Menschen bei uns im Westen haben.
Ja, das ist das Problem. Unser moralischer Anspruch. Womit begründen wir eigentlich unseren moralischen Anspruch, die Werte, die wir für selbstverständlich erachten, die uns lieb und heilig sind, auch sehr zu Recht, anderen aufoktroyieren zu wollen? Und übrigens meistens
mit Folgen. Aber wenn die Menschen da leiden, muss man denen das ja nicht aufoktroyieren, dann sind die ja wahrscheinlich froh, wenn sie
das tun. Sagt ihnen denn, dass die froh sind? Das ist eine Behauptung. Und zweitens, die Folgen dieser Politik, die können Sie heute in Afghanistan, im Irak, in Syrien, in Libyen absehen. Es sind Hunderttausende von Toten, es sind zerbombte alte Strukturen, das mag ja gut sein, es sind entfernte Diktatoren, aber wir scheitern grandios dabei, solche Länder, gerade wenn sie im nicht-westlichen Kontext stehen, hinterher aufbauen zu wollen. Und wenn Sie sich anschauen, was die Ergebnisse westlich geführter Interventionspolitik dieser Art ist, dann wird einem Angst und Bange um die eigentlichen Werte, die wir behaupten und vorgeben, vertreten zu wollen. Ich würde trotzdem Ich habe eben gesagt, Nordkorea ist das älteste stalinistische Regime. Das ist eine klare Aussage zu den Freiheitsräumen, die Menschen in Nordkorea haben, nach allem, was wir wissen. Ich wäre auch ein wenig, vielleicht im Unterschied zu Herrn Schmelter, weniger optimistisch, was die Errungenschaften der ökonomischen Entwicklung Nordkoreas angeht. Unbezweifelbar, die Situation hat sich verbessert, aber das Ausgangsniveau ist so tief, dass man eigentlich immer noch nicht wirklich den Lebensstandard der Menschen in Nordkorea vergleichen kann mit anderen Regionen in Asien oder erst recht bei uns. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Man muss das vorsichtig nehmen. Aber die selbstkritische Frage, die man sich immer wieder stellen muss, heißt, was gibt uns eigentlich das Recht, am anderen Ende der Welt besser wissen zu wollen, wie es Menschen gehen sollte, als den Menschen vor Ort selbst.
Ja, und noch eine Ergänzung zur Kurze Frage Ergänzung, von Herrn Lüttel, ja? Wenn ich das ganz schnell noch bitte sagen darf.
Bitte.
Es war ja auch die Frage, schart sich jetzt das Volk um seinen Führer in Nordkorea, um den Kim Jong-un? Eins steht ja mal fest, spätestens, schon früher, aber spätestens mit seiner Feuer- und Wutrede hat sich auch rhetorisch der amerikanische Präsident auf ein Niveau begeben, wie wir es in Nordkorea haben. Das ist dieselbe Diktion. Und Herr Trump liefert durch solche Vorstöße einem Mann wie Kim Jong-un natürlich die besten Argumente für seine Politik nach innen, in seinem eigenen Land. Spätestens jetzt kann ein Mann wie Kim Jong-un natürlich seinen Volk sagen, seht, wir haben euch keine Geschichten erzählt. Hier habt ihr es, die Welt hat es mitgehört. Wir werden so massiv bedroht. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als unser Atomprogramm zum Abschluss zu bringen und dann als starke und respektierte Nation auf Augenhöhe in Gespräche zu gehen.
Unser Thema heute, es geht um die Atomwaffen von Nordkorea. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren, wenn Sie noch mitmachen wollen in der Redezeit hier im Rahmen des Themenabends? Kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 441777, 08000 441777. Wie soll die Weltgemeinschaft auf die Atomwaffen Nordkoreas reagieren? Ingo Eilers aus Braunschweig ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Herr Eilers.
Es ist doch richtig, dass die USA die militärische Stützmacht bzw. die Sicherheit Südkoreas sind, oder?
Ja.
Ja, kann man das so sagen.
Was so modo, ja.
Die Frage zieht ein bisschen vielleicht ins fiktive Reich der Utopie, da wir jetzt ja nun mal den US-amerikanischen Präsidenten so haben, wie er ist. Würden sich die USA militärisch komplett zurückziehen? Frage, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass es zu einem Konflikt, koreanischen Konflikt kommt? Beziehungsweise eines einseitigen Übergriffes von Nordkorea. Ist natürlich jetzt Utopie. Das würde mich nur interessieren.
Gut, Frage wollen wir gerne beantworten. Ebert Sandschneider, können Sie es tun?
Naja, machtpolitische Vakuen, das wäre ja die Konsequenz eines Rückzugs der Vereinigten Staaten, laden üblicherweise immer zu Aktionen ein. Sie sagen zu Recht, es ist Utopie. Es ist schwer einzuschätzen, wie leistungsfähig in einem bilateralen Konflikt, in dem sich weder China noch die Vereinigten Staaten wie im Koreakrieg einmischen, wie leistungsfähig die nordkoreanische Armee wäre. Wir wissen es einfach nicht. Wir sehen wunderbar marschierende Truppen in Hochglanzuniformen. Was die tatsächlich aber an militärischer Schlagkraft einsetzen könnten, ist eine reine Spekulation. Im Zweifelsfall denke ich in Anbetracht der Hochrüstung der südkoreanischen Armee, dass das ein offener Konflikt wäre, wo nicht klar ist, wer am Ende als Sieger hervorgeht. Aber eine solche Konfliktvariante im Falle eines amerikanischen Rückzugs wäre aus meiner Sicht nicht auszuschließen.
Udo Schmidt als ARD-Hörfunk-Korrespondent in New York, ist diese Utopie, die wir gerade gehört haben, ist die möglicherweise gar nicht so utopisch, weil es, wie wir gerade vorhin ja gehört haben, so leichte Risse gibt zwischen Südkorea und den Vereinigten Staaten beziehungsweise zwischen den handelnden Personen. Das Abkommen, das Handelsabkommen soll gekündigt werden und Trump hat ja auch schon gesagt, also ihr seid im Grunde auch nicht so richtig stabile Partner, weil ihr doch zu kompromissbereit seid, was Nordkorea angeht. Könnte das sein, dass es da einen Rückzug gibt oder lassen sich die Amerikaner aus diesem Einflussgebiet nicht verdrängen?
Ja, ich halte das für völlig unwahrscheinlich, dass die USA sich da zurückziehen. Dieses Drohgebärden von Trump, das ist ganz klar. Der möchte Südkorea mit jetzt einem liberalen Präsidenten an der Spitze wieder mehr an seiner Seite haben, auch rhetorische. Nein, die USA haben in ganz Asien und Südostasien, vorhin wurde ja auch mal der Konflikt im Südchinesischen Meer genannt, viel zu starke taktische, strategische und wirtschaftliche Interessen, als dass sie wichtige Verbündete alleine lassen würden. Das halte ich für gänzlich ausgeschlossen. Lassen Sie mich kurz noch eines sagen, weil es immer mal wieder anklang in der letzten Stunde. Lassen Sie mich das sagen, gar nicht so als Korrespondent vom Sitz der Vereinten Nationen, sondern als früherer Südostasien-Korrespondent. Ich weiß, dass die Bevölkerung asiatischer Staaten gerne sich, ja, sagen wir mal, starke Führer wählt, ja, dass die Menschen in Bangkok, in Phnom Penh oder Jakarta sagen, wir wollen jemand Mächtiges an der Spitze haben und dass wir Westler manchmal überrascht sind, wie der gewählt wird. Ja, das ist so, da gebe ich meinen Vorrednern recht. Das allerdings zu sagen, dass wir in Nordkorea einen Führer haben, den möglicherweise die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt und der eine Politik betreibt, die für das Land gar nicht so schlecht sein, für die Menschen, das halte ich für ziemlich gewagt, möchte ich einmal sagen. Es geht ja nicht darum, dass wir unser Demokratiemodell aufoktroyieren oder darum gar, dass wir militärisch vorgehen, aber man kann es ja zumindest, sagen wir mal, ethisch beurteilen und da würde ich doch sagen, unterscheidet sich Nordkorea von anderen asiatischen Ländern, die nach einer Wahl sehr autoritär regiert werden, doch stark.
Frank Hofmeister aus Hamburg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe eine Frage. Wie wäre es eigentlich, wenn die nächsten Aktionen von Nordkorea schlicht und einfach mit Nichtbeachtung behandelt würden?
Sehr gute Frage. Ja, vorstellbar, Uwe Schmelter?
Ja, vielleicht nicht mit Nichtbeachtung, das ist illusorisch, aber mit einer Einordnung mit Augenmaß. Ich glaube, das hat sich ja auch angedeutet hier heute in den Gesprächen in dieser Runde. Ich habe am Anfang gesagt, man ist nicht gut beraten, weder Kim Jong-un noch das Land zu dämonisieren. Es ist ein bisschen so, ein Hörer vorhin hat es gesagt, lass den doch seine Raketen da übers Wasser schießen, solange das niemanden trifft, who cares? Und wem schadet es eigentlich oder welche Gefahr geht eigentlich von Nordkorea aus, wenn man sich mit dem Land an einen Tisch setzen würde? Und da sagen Ihnen Nordkorea oder Süd- oder Korea-Experten, von da droht keine Gefahr. Ich habe diese innere Logik angesprochen. Auch, ich habe gesagt, man macht kein Nuklearprogramm als Versicherung des eigenen Landes, um es dann auszuhebeln, indem man da selbst dagegen verstößt. Von daher glaube ich, droht keine Gefahr. Wir haben genügend handfeste Indizien dafür, dass Korea mit seinen Bitten und Angeboten ernst genommen zu werden und unter Verzicht auf feindselige Handlungen bereit ist, an den Gesprächstisch zurückzukehren, dass man das doch wenigstens mal ausprobieren sollte. Und es kann überhaupt keine Rede davon sein, da lege ich auch noch mal großen Wert drauf, als ich vorhin gesagt habe, die Frage ist nicht, wie wir gegen dieses Land vorgehen, sondern wie wir mit ihm umzugehen haben in der Zukunft. Ich habe klipp und klar gesagt, es kann nicht unser System, es kann nicht unsere Ideenwelt sein. Das haben Hörer auch gesagt, da sind wir uns alle völlig einig. Aber dieses Land ist nun mal da. Und Herr Hofmeister, ja, ich habe versucht zu sagen, was zu tun wäre, was man tun sollte.
Professor Eberhard Sandschneider, es gab ja schon mal Annäherungen zwischen Nord- und Südkorea. Vorsichtige zwar, aber immerhin. Und es gab ja auch Absichtserklärungen. Ich meine sogar, es gab mal die Idee, dass man vielleicht über eine Wiedervereinigung in nicht ganz so weiter Zukunft durchaus mal reden könne. Ist das denn immer noch eine Option, dass man sagt, okay, lass doch die beiden Staaten jetzt noch mal gemeinsam ein bisschen mehr in eine Kommunikation treten? Oder ist die zurzeit auch völlig ausgeschlossen, weil mittlerweile eben schon wieder so viele äußere Mächte da eine Rolle spielen und im Grunde die beiden Länder ein Stück weit Marionetten werden könnten? Also wobei Nordkorea sich da ja nun als Marionette nicht gerade entpuppt, aber
naja, eine schwierige Marionette ist, aber letztendlich sind beide Spielball, auch das haben wir heute Abend zur Genüge diskutiert, der geopolitischen Interessen von Dritten, ob das die USA sind, China, Russland. Wir waren uns auch einig, die Europäische Union hat an dieser Stelle keine Bedeutung. Natürlich ist das Thema Wiedervereinigung eins, was immer über dieser Korea-Debatte schwebt. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass neben einigen taiwanesischen Delegationen, hauptsächlich südkoreanische Delegationen, nach Berlin gekommen sind nach 1989, um zu studieren, wie dieser Prozess der deutschen Wiedervereinigung gelingen konnte und was das bedeuten würde für den Fall, dass es auch auf der koreanischen Halbinsel zu einer solchen Situation käme. Ich wage mal ganz frech die These, die dickste Lektion, die diese südkoreanischen Delegationen gelernt haben, war die, dass es keine Parallele der deutschen Wiedervereinigung für Korea gibt. Das könnte Südkorea auch in Anbetracht dessen, was wir mittlerweile wissen, was es an Kosten in Deutschland bedeutet hat, schlicht und ergreifend nicht tragen. Das Zweite, was Sie in Anrechnung bringen müssen, und das spielt jetzt ein wenig auf die Frage an, wie ist eigentlich das Verhältnis der nordkoreanischen Bevölkerung zu seiner Führung? Das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur eines, dass diese Bevölkerung konsequent durch absolute Kontrolle der Informationspolitik verdummt wird. Sie ist seit Jahrzehnten einer gnadenlosen Propaganda ausgesetzt. Sie weiß nichts über den Zustand der restlichen Welt. Sie weiß schon gar nichts über westliche Demokratie und Wertevorstellungen. In einer solchen Situation kann man nicht erwarten, dass die Menschen dann mit großer oder mit wehenden Fahnen zu westlichen Werten übergingen, wenn man sie denn nur ließe. Dieses Gefälle zwischen Nord und Süd ist ein Gefälle, das auch einer möglichen Wiedervereinigung in noch viel dramatischerem Maße entgegenstehen würde, wie wir die Schwierigkeiten aus der ja dann vergleichsweise leichten deutschen Wiedervereinigung kennen. Wir sollten also sehr vorsichtig sein, da an ein gewisses Traumdenken zu führen. Noch einmal, es ist nicht nur die Frage, was die beiden Koreas wollen oder die Menschen in Korea. Wenn sie die Bilder von weinenden Menschen immer dann, wenn es Familienzusammenführung gegeben hat, entlang der Demarkationslinie vor Augen haben, dann wissen Sie auch um das Leid der Bevölkerung, getrennter, auseinandergerissener Familien, die sich zum Teil Jahrzehnte nicht sehen können. Auch das kennen wir aus der deutschen Erfahrung. Aber letztendlich ist das nicht nur eine Frage der beiden Regierungen, es ist auch eine Frage der internationalen Staatengemeinschaft. Lassen Sie mich noch einmal ganz deutlich sagen, es ist nicht im Interesse Chinas, Nordkorea in irgendeiner Weise mit dem Süden wiedervereint zu sehen, was vermutlich nach südlichen, das heißt westlichen Vorstellungen passieren würde. China wird alles Notwendige tun, um dieses zu verhindern.
Man darf auch daran erinnern, 2000, die Rede von dem damaligen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung, der später den Friedensnobelpreis bekommen hat, und sein erstes Gipfeltreffen mit Kim Jong-il, also dem Vater des jetzigen Führers Kim Jong-un, in Pyongyang. Das Ergebnis war ein 10-Punkte-Programm. Das Stichwort war Wiedervereinigung. Und dieses 10-Punkte-Programm, selbst wenn man sich das heute, 17 Jahre später, durchliest, das hatte in vielen Stellen eine Menge Hand und Fuß. Aber wir haben es heute schon mal thematisiert, Herr Sandschneider hat auch gerade noch mal darauf hingewiesen, Präsident Moon, ich hatte es vorhin auch erwähnt, der versucht hat, ähnlich liberal sich dem Norden noch einmal zu nähern, politisch liberal, muss aufpassen, dass er nicht allzu sehr unter amerikanischen Druck gerät. Wir haben die Beispiele schon genannt vorhin. Das war einer der Gründe, warum damals auch schon Kim Dae-jung mit seiner sogenannten Sonnenscheinpolitik und übrigens auch sein unglückseliger Nachfolger No Moon-jun gescheitert ist. Und daran war, das muss man auch mal sagen, nun direkt wirklich nicht Nordkorea schuld, sondern das geschah auf amerikanischen Druck, weil man eben diese Bastion, das ist heute auch thematisiert worden von Herrn Sandschneider, von mir, von Herrn Schmidt auch. Amerika hat natürlich große Interessen, eine Vormachtstellung im westpazifischen Raum und in der gesamten Region zu haben. Und von daher ist natürlich nicht nur für die USA, auch für Japan, für eine Weiterbewaffnung Aufgabe des Artikels 9 der japanischen Verfassung zum Beispiel, auch in Südkorea die Rufe bis hin zu einer nuklearen Bewaffnung. Dafür ist Nordkorea natürlich ein idealer Vorwand, um zu sagen, wir meinen nicht China, wir meinen nicht andere Länder, aber wir sind dort so massiv präsent wegen Nordkorea.
Udo Schmidt, an Sie die letzte Frage. Wir haben jetzt gehört, es wird über weitere Sanktionen beraten. Sie haben gesagt, es wird keine einheitliche Linie in den Vereinten Nationen mehr geben. Die EU hat sich ja nun tatsächlich auch noch mal committed, hat gesagt, wir wollen uns auch treffen, um dann über Sanktionen zu beraten. Können Sie denn aus Ihrer Sicht aus New York sagen, das können die sich im Grunde sparen? Wir haben es ja im Grunde in der Sendung auch heute schon gehört. Also die EU oder das, was da aus westlichen Ländern, europäischen Ländern kommt, spielt eigentlich keine Rolle. Kann man sozusagen dann sagen, EU, bitte braucht ihr euch nicht zu treffen, das machen die auf höherer Ebene.
Naja, wenn das Ziel ist, Nordkorea zu einem anderen politischen Verhalten zu bewegen, dann könnte die EU sich das sparen, wenn es darum geht, überhaupt im Weltkonzert noch irgendeine Rolle zu spielen und auch politisch wahrgenommen zu werden mit einem klaren Statement. Dann kann man sich schon für Sanktionen aussprechen oder selbige dann auch verhängen aus Sicht der EU, auch wenn die wenig bewirken werden. Die können sich das sparen im Sinne von, sie werden nichts verändern damit, aber auch weitere von der UN verhängte Sanktionen werden nichts bewirken. Da bin ich mir sehr sicher und ich bin mir auch sicher, ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie ist denn der Blick in die Zukunft? Ich bin mir sicher, wir werden Gespräche erleben in absehbarer Zeit und auch, weil sich der Sicherheitsrat nicht wird weiter einigen können. Mir ist noch nicht ganz klar, wo der Punkt ist, wo es sich verändert, ob es Trump ist, wer auch immer es ist, der das dann in Bewegung bringt. Aber ich glaube, wir werden in einigen Wochen, spätestens Monaten Gespräche sehen, die zumindest zu einer gewissen, einer temporären Befriedung führen.
Gute Aussichten, skizziert von Udo Schmidt, meinem Kollegen aus New York, unser Hörfunkkorrespondent dort am Sitz der Vereinten Nationen. Unser Thema heute im Themenabend innerhalb des Forums und der Redezeit: Nordkorea setzt auf Atomwaffen. Wie soll die Weltgemeinschaft reagieren? Wir waren uns, glaube ich, ziemlich einig, nicht mit weiteren Sanktionen, sondern mit deutlicher Dialogbereitschaft, mit Kommunikationsbereitschaft. Wer auch immer wen dann da an welchen Tisch holt, sollte irgendwie gelingen. Dank an Dr. Uwe Schmelter. Er ist Vizepräsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft und ehemaliger Regionalleiter der Goethe-Institute in Ostasien. Dank an Professor Eberhard Sandschneider, Ostasien-Experte der Freien Universität Berlin, und an Udo Schmidt von unserem ARD-Hörfunkstudio in New York. Und die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Thema morgen in der Redezeit ab 21.05 Uhr dann wieder. Bleibt das Recht auf der Strecke, die Überlastung der deutschen Gerichte? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr dann anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Bleibt das Recht auf der Strecke, die Überlastung der deutschen Gerichte? Das ist das Thema morgen ab 21.05 Uhr in unserer Redezeit. Mein Name ist Andreas Kuhnt und wir vom Team der heutigen Redezeit und des Forums, also vom Themenabend. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen entspannten Abend. Es war ja tatsächlich etwas versöhnlich heute in unserer Sendung und vielleicht sollten wir diese positive Stimmung mitnehmen. Bei uns geht's weiter mit den Nachrichten und dann Play Jazz und Thomas Haag. Schönen Abend doch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.